Lass uns noch mal kurz miteinander beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus ist der Friedefürst. Ohne ihn haben wir keinen Frieden. Wir sollten ohne Christus eigentlich Angst haben. Wir sollten in unserem Herzen keinen Frieden haben, wenn wir Jesus nicht hätten. Aber da wir Jesus haben, haben wir keinen Grund, ängstlich zu sein oder besorgt zu sein als Menschen. In Christus haben wir allen Grund, haben wir wirklich vernünftige Gründe, Frieden zu haben, sogar in Zeiten, wo alle Umständen, alles, was um uns herum negativ ist und es unser Verstand übersteigt, dass wir Frieden haben sollten. Trotzdem in solche Zeiten können wir und dürfen wir in Christus Jesus Frieden haben. Hilf uns das als Jünger Jesu, als deine Kinder, wirklich in unserem Herzen zu verstehen, begreifen und glauben und dann danach im Gehorsam zu handeln. Herr, du, bitte verändere du uns, Herr, in unserem Herzen, dass wir so eng mit Jesus Christus verbunden sind, so eine enge Beziehung mit ihm führen, dass sogar in solche Zeiten, wo alle anderen Menschen um uns herum ängstlich sind, wir deinen geistlichen Frieden genießen können. Herr, danke dafür. Im Namen Jesu. Amen. Jesus Christus hat uns eine Verheißung gegeben. Das ist jetzt unser Herr, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist 3 Tage später, der uns gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und bevor er dann zurück zu seinem Vater gegangen ist, hat er in Johannes 14 diese Worte gesagt. Johannes 14 wurde gesagt an dem Tag oder in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. So unmittelbar bevor er für uns gestorben und auferstanden ist, hat er das gesagt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Diese Worte sind eine Verheißung. Die sind Worte, die sehr, sehr direkt und klar sind. Und vielleicht ist es dir auch passiert, dass du in der Vergangenheit irgendwas erlebt hast und du wusstest in deinem Kopf, als Christ soll ich Frieden haben. Aber die Frage ist dann vorgekommen, wie kann ich an diesem Frieden Gottes teilnehmen? Wie funktioniert das? Also ja, natürlich weiß ich, dass ich das haben soll und dass Jesus Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel und ich wähle ihn. Ja, das ist alles richtig, aber boah, es geht mir schlecht und ich soll Frieden haben. Wie funktioniert das? Wie soll das sein? Was möchtest du von dem Herrn? Wir müssen unser Denken überlegen, weil oft denken wir, Herr, du hast mir Frieden versprochen. Und so, ich bin da, gib's mir einfach, wie eine Sofortlösung-Pille, so ein Pulver. Herr, was muss ich schlucken, dann sind alle Sorgen weg. Welche Bibelvers muss ich jetzt einfach zitieren und dann wie ein Zauberspruch, habe ich Frieden in meinem Herzen. Wenn wir so denken, dann haben wir das wirklich falsch verstanden, was Jesus uns versprochen hat. Er ist unser Frieden. Jesus selbst. Jetzt, er ist kein Pulver, den wir schlucken, okay? Das meine ich jetzt nicht. Aber Philipper 4 erklärt uns, wie Jesus Christus selbst unser Frieden ist. Und das hat Auswirkungen, das wirkt sich auf uns, unser Herzen aus. Unsere Verbindung mit Jesus. Denken wir kurz darüber nach, wie es bei den Jüngern war, als Jesus bei den Jüngern auf Erden war. Sag mal jetzt, sie waren in einem Boot und es gab einen Sturm und Jesus hat geschlafen. Was haben die Jünger getan? Sie waren jetzt beängstigt. Sie hatten jetzt wirklich sogar Lebensangst. Wir kommen jetzt um in diesem Sturm. Was haben sie getan? Sie sind zu Jesus hingegangen und sie haben ihn aufgewacht. Und sie haben gesagt, aufgeweckt. Und sie haben gesagt, hey, ist es dir egal, dass wir umkommen? Also zuerst mal haben sie ihr Vorwürfe gemacht mit dieser Frage. Aber wo gingen sie hin? Zu Jesus. Und was haben sie Jesus dann gesagt? Sie haben Jesus das Problem dargestellt. Und dann, was hat Jesus gesagt? Ihr Kleingläubigen. Er hat nicht gesagt, ach, ihr blöde, dumme Leute, bitteschön, lass mich in Ruhe, ich schlaf weiter. Na, der hat gesagt, warum seid ihr so kleingläubig? Er ist dann aufgestanden und hat gesagt, hey, Ruhe. Und was ist passiert? Boom, auf einmal Ruhe. Ein Wunder. Petrus musste einmal Steuer zahlen, weil er eigentlich selbst sich in diese Situation gebracht hat. Und er geht zu Jesus und sagt, ich muss Steuer zahlen, ich habe kein Geld. Was hat Jesus gesagt? Erstens, wieso machst du das? Aber dann sagt er, okay, geh mal hin, geh fischen. Und was hat er gesagt? Okay, ich gehe mal fischen. Und du wirst jetzt in dem Mund vom Fisch Geld finden. So, wer kann sowas? So, wäre schön, oder? So, ich brauche ein neues Auto. Ich gehe mal fischen für eine Woche. Schau mal was. Nur der Herr Jesus kann das. Der Herr Jesus konnte das Problem lösen. Und wo sind sie? Sie sind zu Jesus gegangen. Als es kein Essen gab, da sitzen 5000 Menschen. Und dann, das waren Männer, wahrscheinlich waren es viel, viel, viel mehr, wenn man Frauen und Kinder dazu rechnet. Und da sitzen Unmengen an Menschen, es ist spät am Tag und sie gehen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, wir haben ein Problem. Es wird spät, die werden hungrig, schick die alle weg. Was haben sie getan? Sie sind zu Jesus hingegangen mit ihrem Problem, mit der Situation. Und der Herr Jesus hat eine Antwort gegeben. Er sagte, naja, ihr gebt ihm was zu essen. Und die Jünger sagten, das gibt's nicht. Okay, Jesus, jetzt bist du wirklich ein bisschen von Sinnen, wir haben nichts hier, wir haben nur diese paar Fische und Brote. Und Jesus sagt, das reicht schon. Immer wieder hat Jesus bewiesen, als er auf Erden war, dass er die Lösung ist für unsere Sorgen. Jetzt, ich habe natürlich auch nie erlebt, dass ich fischen gegangen bin und Geld in einem Fisch gefunden habe. Ich erwarte das auch nicht. Ich bin auch nie in einem Sturm gewesen und habe gebetet und auf einmal, boom, Sturm weg. Das habe ich auch nie erlebt. Ich habe es auch nie erlebt, dass ich Hunger hatte und meine ganze Familie Essen geben musste und hat aber nur einen Semmel und auf einmal hatte ich sieben. Das ist mir auch nie passiert. Was mir aber sehr wohl passiert ist und was du auch erlebt hast, wenn du mit Jesus gewandelt bist schon länger und im Gebet deine Sorgen vor dem Herrn gebracht hast und Dinge dem Herrn einfach gesagt hast, die echte Sorgen, echte Probleme waren und auf ihn dich verlassen hast. Du hast erlebt, wie er dir geführt, dich geführt und geleitet und gezeigt hat, wie man das Problem lösen kann. Du hast das ganz sicher erlebt. Und wie auch in deinem Herzen, sobald du das bei ihm im Gebet abgibst, du einen unbeschreiblichen Frieden bekommen hast, als du das im Gebet bei ihm abgegeben hast. Manchmal beten wir und die Dinge, wir warten noch und der Herr löst das Problem nicht. Aber wenn wir das ihm bei ihm abgeben, wissen wir, wer sich darum kümmert. Wir können uns auf ihn verlassen. Jesus hat gesagt, dass es möglich ist, dass wir einen Frieden haben, das unbeschreiblich ist. Schauen wir Vers 7 an. Hier ist die Verheißung. Vers 7 sagt uns, und der Friede Gottes, okay, das ist nicht weltliche Friede. Der Friede Gottes ist was ganz anderes, als was die Welt sagt. Die Welt sagt, und auch unser Fleisch, das müssen wir auch dazugeben, wir meinen, dass Frieden in meinem Herzen bedeutet, es gibt keine Herausforderungen. So wie bei Krieg. Also es gibt nicht Krieg und Frieden gleichzeitig. Das verstehen wir, oder? Entweder gibt es Krieg oder es gibt Frieden. Und wir meinen auch, dass Gottes Frieden in unserem Herzen muss bedeuten, es gibt keine Spannungen, keine Schwierigkeiten, alle Probleme sind weg, dann haben wir Frieden. Das ist nicht der Friede Gottes. Gottes Frieden ist etwas, das wir erleben mitten im Krieg, mitten in der Spannung, mitten in der Herausforderung. Es ist der Friede Gottes und das übersteigt, es steht hier, der allen Verstand übersteigt. Was bedeutet allen Verstand übersteigt? Dass wir jetzt irgendwie blöd sein müssen, um das zu verstehen? Nein, das heißt, wenn jemand dich betrachten würde oder wenn du dein Situation überlegst, dann würdest du menschlich gesehen denken, ich habe eigentlich keinen Grund, innerliche Friede zu haben. Weil überall geht's kracht's. Aber trotzdem habe ich Frieden in meinem Herzen. Es übersteigt meinen Verstand. Wieso habe ich Frieden jetzt? Und die Antwort darauf ist, weil ich Jesus habe. Weil Jesus mein Herr ist, weil ich auf Jesus mich verlasse, weil Jesus mitten in meinem Leben steht. Er ist mein Herr, er ist mein Frieden. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist, was der Unterschied zwischen jemandem, der ein Jünger Jesu ist und jemandem, der einfach seinen eigenen Weg geht. Wie ein Knecht. Ein Knecht hat eine bestimmte Aufgabe, aber wer macht sich Sorgen um das große Bild? Der Knecht? Nein, der Herr. Der Knecht macht nur sein Ding und erzählt dann seinem Herrn, was passiert ist, und dann geht er nach Hause und macht sein Ding weiter. Aber wer muss um das Ganze sich kümmern? Naja, der große Herr, der die Verantwortung trägt. Wer trägt die Verantwortung? Du oder Jesus? Jesus. Er ist der Herr. Wir sind seine Knechte. Und wenn wir das dann verstehen, ich habe meine Verantwortung, ich habe meine Aufgabe, aber ich muss jetzt nicht die Lasten der Welt tragen. Das ist nicht meine Verantwortung, ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe Gottes. Dann kann ich Frieden haben. Herr, ich sage dir, was ich erlebt habe. Ich sage dir alles, was mir begegnet ist heute. Und ich überlasse dir das. Du bist der König aller Könige. Unser Fazit heute ist ganz einfach. Es ist nichts Bahnbrechendes, aber es ist nicht so leicht anzuwenden. Ich habe diese Predigt und dieses Thema 2015 das letzte Mal gebracht in der Gemeinde. Und ich glaube, es gibt gewisse Bibelstellen, die wir immer wieder anschauen müssen. Wir müssen diese immer wieder vor Augen halten und sagen, lebe ich so? Glaube ich so an dem Herrn? Bin ich stark in dem Herrn in dieser Sache? Weil das ist, was und wozu der Herr mich errettet hat. Hingegebene Jünger Jesu, hingegebene Nachfolger Jesu. Das ist das Wort auf Englisch wie ein Disciple. Das ist jemand, der wirklich Jesus nachfolgt. Und noch einmal, Jesus sagte, wie wir letzte Woche gesehen haben, geht hinaus und macht sie zu Jünger, nicht macht sie gläubig. So, glauben kann man vieles, aber wer wirklich an Jesus glaubt, der wird ihn nachfolgen. Es wird sein Leben verändern. Hingegebene Jünger Jesu erleben wahren Frieden. So, sie folgen Jesus treu als Jünger nach. Meine ich jetzt damit, dass sofort, als du merkst, mir fehlt Frieden, ich bin so schlecht, ich bin so schlimm. Nein, das meine ich jetzt nicht. Du bist schlecht und schlimm, ich auch, wir sind Sünder. Aber das soll uns nicht entmutigen, das soll für uns so sein wie ein Warnsignal. Wie im Auto, wo du fährst und auf einmal siehst du so ein rotes Licht. Ding, 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 Temperatur ist zu hoch. Was machst du dann? Naja, du stellst dein Auto auf der Seite der Straße ab und sagst, ich muss herausfinden, warum mein Motor sich überhitzt. Und wenn in deinem Herzen du merkst, mir fehlt Frieden, ding, 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 ding. Irgendwas in meinem Leben ist jetzt fleischlich, menschlich fokussiert, nicht geistlich. Ding, 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 ding. Auto auf der Seite stellen, Leben mal kurz Pause machen. Herr, warum erlebe ich deinen Frieden nicht in meinem Herzen? Was ist es, wo ich kleingläubig bin? Was möchtest du mir zeigen? Weil die Frucht des Geistes, wenn der Geist in meinem Leben wirklich stark ist, ist auch Friede. So, Jüngerschaft, Beziehung mit dem Herrn hat diese Auswirkung. Und wenn uns das fehlt, dann müssen wir mal kurz Pause machen und Fragen stellen und suchen im Gebet. Gott schenkt uns Frieden, wenn wir zulassen, dass sein Wort unser Leben radikal verändert. Das Wort Gottes wird uns dazu führen, dass Jesus unser Alles ist. Und da, wo Jesus wirklich im Mittelpunkt steht, dann erleben wir einfach Frieden. Er ist unser Herr. Es ist eine Nebenwirkung der Tatsache, dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt. Und das ist was Wunderbares. Es ist etwas, das der Herr Jesus in uns durch seinen Heiligen Geist bewirkt, indem wir ihn aktiv nachfolgen und an ihm glauben. So, ich möchte heute eigentlich drei verschiedene Prinzipien, ich möchte sie als Jüngerschaftsebenen bezeichnen. Das sind so wie ein Kuchen, drei Teile eines Kuchens. Und die gehören dazu, dass man ein Jünger Jesu ist. Weil Philipperbrief natürlich als ganzes Brief uns darstellt, wie ein reifer Christ sich benimmt. Wie ein reifer Christ denkt. Wie Paulus auch selbst gedacht hat und wie er gelebt hat. Und wir lernen extrem viel über ein reifer, erfahrener Jünger Jesu aus Philipperbrief. Als erstes würden wir heute anschauen, dass man beten muss. Oh, das ist ja wirklich schwierig. Wir haben in uns irgendwie schon eine Abneigung dazu. Aber es ist keine Zeitverschwendung. Es ist Energie, geistliche Energie, geistliche Gnade, geistliche Kraft tanken. Gebet, das finden wir in Vers 6. Sorgt euch um fast nichts, sondern in allem, Moment, ich glaube, ich habe das falsch gelesen. Das darf man nicht. Ich habe ein Wort da hineingegeben. Habt ihr das? Ja, ihr habt das gemerkt. Fast. Das machen wir nicht, oder? Das würde niemand wirklich tun, aber wir tun das sehr wohl in unserem Herzen. Wir denken, ja, Herr, ich weiß, darüber soll ich keine Sorgen machen. Aber über diese Sache, Herr, ich muss besorgt sein. Weißt du, wie schlimm das ist? Da muss ich besorgt sein. Da muss ich ständig darüber nachdenken. Da muss ich einfach Unruhe in meinem Herzen haben. Steht aber nicht fast, sorgt euch um fast nichts. Es sagt, sorgt euch um nichts. Gar nichts. Warum? Weil es ist eine Auswirkung des Zweifels in deinem Herzen, statt Glauben. Aber was tust du? Weil es gibt konkret, wirklich objektive Probleme im Leben. Du kannst sie und willst sie auch nicht verleugnen. Sag mal, irgendjemand, den du liebst, liegt krank im Spital. Und was sollst du tun? Egal. Echt? Sollst du so denken? Nein, ist das Liebe? Nein. Kannst du jetzt sagen, Gott hat alles im Griff, ist mir egal, was passiert? Bitte, nein, das darfst du auch nicht, das ist auch nicht Liebe. Wo gehst du hin mit wahren Herausforderungen, mit echten Dingen, die wahre Probleme und Schwierigkeiten sind? Du bringst die zum Herrn im Gebet. Sondern, so statt Sorgen zu machen, dann in allem lass durch Gebet und Flehen mit Danksagung eben deine Anliegen vor Gott kund werden. So, wir haben hier in dieser Stelle einige Wörter. Um nichts, in allem, ganz wichtige Hinweise für uns. Sorgt euch um nichts, aber in allem lasst durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das Gebet eines Jüngers ist wichtig. Das ist einfach unser erster Punkt heute. Gebet eines Jüngers. Durch Gebet kannst du deine Sorgen für göttlichen Frieden eintauschen. Okay? Du hast Sorgen, aber du musst irgendwo hin damit. Und was Gott nicht möchte, ist, dass du das selbst einfach alleine trägst. Du bist nicht stark genug dafür. Das macht dich kaputt. Jesus ist stark genug dafür. Und Jesus sagt, bring mir deine Sorgen. Komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Und ich werde euch Ruhe geben. Er will, dass wir in Verbindung mit ihm unsere Sorgen angehen. Das ist Beziehung. Das ist persönlich. Wir glauben, ich muss stark genug sein. Jesus sagt, du bist nicht stark genug. Du brauchst mich. Deswegen bin ich da. So, tauscht das ein. Es gibt drei Worte hier, die er verwendet. Erstens Gebet. Das ist ein allgemeines Wort. Gebet heißt dann eben, dass wir in einer anbetenden Art und Weise mit Gott reden. Das betrifft alles Mögliche an Kommunikation mit Gott. Flehen ist aber was ganz anderes. Flehen ist einer, der bettelt. Flehen heißt, ich gehe hin zu Gott und ich gebe zu Gott, ich bin nicht fähig, dieses Problem zu lösen. Das ist wie ein Bettler, der wirklich arm ist und er sitzt da und es ist kein Betrug, der ist wirklich arm und er hat ein Schild, ich habe Hunger, hilf mir. Er hat keinen anderen Weg, Essen zu kriegen, außer dass irgendjemand ihm hilft. Und er fleht die Menschen an, hilf mir bitte, sonst muss ich weiter hungern. Wenn wir vor Gott im Gebet treten, dann dürfen wir und sollen wir diese Haltung auch haben. Gott, du alleine kannst mir helfen. Ich schaffe das in eigener Kraft nicht und ich habe kein Problem, das zuzugeben. Du bist Gott, ich bin dein Knecht. Herr Jesus, du bist mein Herr, ich bin dein Jünger. Es gibt hier 5000 Leute, die haben Hunger. Was sollen wir machen? Okay, ich soll die futtern. Wie geht das? Zeig mir das. Der Herr Jesus, flehen, das verlangt von uns Demut. Dass wir uns vor Gott demütigen und sagen, ja, ich habe nicht alles im Griff in meinem Leben. Das mögen wir nicht. Wir wollen eigentlich die Starken sein, die alles im Griff haben, oder? Das steckt tief in unserem Herzen. Ich möchte. Aber was Gott uns zeigen will, ist, ich bin der Starke. Du bist mein Knecht. Lass mich. Ich möchte drankommen. Sag mir das im Gebet. Werf alle deine Sorgen auf mich. Da ich kümmere mich. Ich hab dich lieb. Ich sorge für dich. Und das Dritte, was wir hier finden, ist das, was auch besonders befreiend ist. Wenn wir erkannt haben, erstens, ich muss mit Gott darüber reden und ich muss auch als Bettler vor Gott kommen, nicht als irgendjemand, der meint, er ist stark und schafft das alleine. Abhängigkeit ist mir ganz klar bewusst, aber dann auch mit Danksagung. Und dann schlucken wir manchmal, echt? Danksagung? Für meine Probleme? Nicht unbedingt für das Problem selbst. Aber denk darüber nach, was Gott durch viele Herausforderungen bewirken kann. Du gehst hin mit Danksagung, nicht, dass das notwendig ist, dass du Hilfe bekommst. Jesus natürlich hat im Garten Gethsemane nicht gebetet, lieber Herr, lieber Vater, danke, dass die Menschen so sündhaftig sind und dass ich jetzt sterben muss. Das ist so schön. Das hat im Garten Gethsemane nicht gebetet. Er hat im Garten Gethsemane gebetet, Herr, wenn diesen Kelch an mir vorbeigehen kann, bitte ich darum, aber wenn nicht, dein Wille geschehe. Und der Danksagung, das sehen wir in Hebräer 12, er war bereit, dieses Kreuz zu erdulden mit dieser Sicht in der Zukunft, mit der Freude, die damit verbunden war, und das ist nicht die Freude des Kreuzes, das war die Freude der Auferstehung und der Errettung, das, was daraus entstanden ist. Und in allen Lebensumständen, können wir wissen, dass wenn wir mit Gottes Gnade das anschauen, das durchgehen, dass Jesus Christus dadurch verherrlicht werden kann. Herr, danke, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, durch deine Gnade, durch so eine tiefe Situation, tiefen Tal zu gehen, damit Menschen deine Gnade in mir sehen können. Weil das meine Hauptaufgabe ist im Leben, dass du die Ehre bekommst. Alles andere ist vergänglich. Herr, hilf mir und danke für diese Ehre. Einer hat mal gesagt, Gott ist vertraut, besonders schwierige Herausforderungen, besondere Menschen an, damit sie ihn besonders ehren können. Hast du ganz besondere Dinge erlebt, dann hat Gott eine besondere Aufgabe für dich, damit du glänzen kannst wie einer seiner Gnadensterne und sehen kannst, wie Gott ein Mensch verändert. Mit Danksagung. So, jetzt ist eine ganz einfache Frage. Sind wir Menschen, die beten? Gebet gibt einfach das Problem ehrlich zu und überlässt es dem, der etwas dafür tun kann. Gott. Es erwartet immer das Gute von Gott und ist deswegen bereit, sich den Willen Gottes zu unterordnen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So, liebe Geschwister, wie gesund ist unser Gebetsleben? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Es ist wunderbar, dass wir vor dem Essen beten und sagen, Herr, danke für dieses Essen. Das ist wunderbar, ich bin dafür. Aber bist du innerlich beladen von irgendwelchen Sorgen? Und stell dir die Frage, wie ernsthaft hast du diese Sorgen beim Herrn im Gebet abgegeben? Und wie ist es mit deinem Flehen und deinen Danksagung? Und das wird dann in deinem Herzen eine wunderbare Veränderung machen. Es orientiert dich auf den Herrn Jesus. Weil du kannst nur danken, wenn du nicht kleingläubig bist. Wenn du glaubst daran, dass Gott wirklich alles im Griff hat, dass alles wirklich zum Besten dient, selbst das, was ich jetzt negativ erlebe, das ist Glauben, Vertrauen. Okay, so das ist diese erste Jüngerschaftsebene. Was ist die zweite? Denken. Natürlich beim Beten musst du auch denken, das ist keine Frage. Aber wenn wir Philipper 4 anschauen, er fängt damit an, dass wir im Gebet dem Herrn alles geben sollen und dann gibt er uns diese wunderbare Verheißung und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren, so wie ein Schutz haben, Schutzeffekt haben, aber wie in Christus Jesus, alles mit Christus Jesus verbunden, er ist unser Frieden. Und dann sagt er, und im Übrigen, achso, und noch was dazu. Also nicht nur beten. Beten ist gut, ganz wichtig. Aber im Übrigen noch dazu, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend was oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das Wort bedacht ist nachdenken, also erwägen. Das heißt, wirklich darüber konzentriert nachdenken. Wie ein Kuh, der isst mal sie isst ihr Essen, nom, schluckt es, das war gut. Und dann denkt die Kuh, ich möchte das nochmal überlegen. Und dann kaut es noch ein bisschen länger. Na, das ist immer noch gut. Dann schluckt es wieder. Und dann ein bisschen später. Na, ich habe das noch nicht gut genug überlegt. Dann weiter. Weißt du, es ist nicht genug, dass wir nur das Wort Gottes einmal lesen und sagen, abgehackt, habe Bibel gelesen. Wir müssen darüber nachdenken. Es muss in uns tief sitzen. So, Philipper 4 ist eine Schlüsselstelle. Worüber wir ständig nachdenken und sagen, Herr, ich glaube daran. Warum? Okay, hier ist jetzt eine neue Situation, ein neues Problem. Wie denke ich darüber nach? Okay, erstens, Jesus ist im Mittelpunkt. Und ich möchte mit Jesus darüber reden, in Abhängigkeit von ihm, flehen, danksagend das betrachten und zulassen, dass er mich mit seinem Frieden bewahrt, weil er ist die Lösung, ich nicht. Er ist die Lösung, ich verlasse mich auf ihn. Aber danach, ich muss mein Denken ändern. Ich habe das beim Herrn Jesus abgegeben. Weil das Problem, das wir haben, ist, jetzt habe ich, habe ich das im Gebet abgegeben, mir geht es gut, dann gehe ich weiter im Leben und auf einmal, es ist wie ein Wasserhahn, es wird dann wieder aufgedreht, kommt zurück. Was ist das Problem? Naja, wir haben unsere Gedanken nicht ausgetauscht. Wir haben jetzt nicht neue Gedanken angenommen, wir haben uns nicht erneuert. Es ist eine Art Lenken. Du kannst deine Gedanken sogar lenken. Das ist ein Befehl. Ein Befehl heißt, durch Gehorsam können wir das tun. Paulus sagt uns, du bist in der Lage, an solche Dinge zu denken, sogar in Zeiten, wo du besorgt bist oder mit Sorgen zu tun hast, ist vielleicht besser gesagt. Das ist dann eben dieser Gedanken eines Jüngers, das habt ihr wahrscheinlich schon herausgedacht. Die Denkweise oder Gedanken eines Jüngers ist unser zweiter Punkt. Lenke dein Herz mit, und das ist jetzt keine positive Selbsthilfe-Idee hier. Lest, was dir hier steht. Lenk dein Herz mit positiven Glaubensgedanken. Jetzt nicht fernab von der Realität, sondern auf die Wahrheit und Realität aufgebaut. Es steht hier, denk an das, was eben wirklich Wahrheit ist. Fokussiert auf Jesus. Vers 8 ist eine Beschreibung, auf jeden Fall, von Jesus Christus. Wer ist wahrhaftig? Wer ist ehrbar? Wer ist gerecht? Wer ist rein? Wer ist liebenswert? Was ist wohllautend? Was hat alle Tugenden, die es gibt? Was ist lobenswert? Wer ist Jesus auf jeden Fall. Kannst du nicht von Jesus wegkommen. Aber dann viel anderes, vieles, was der Herr Jesus tut in diesem Leben. Das Wort Gottes, würde ich natürlich auch dazu sagen, begeistert vom Wort Gottes. Wir haben Psalm 1 heute gelesen. Wir haben eben da, wie der Psalmist sagt, die Möglichkeit, unser Verbleib sozusagen unter gottlosen Menschen zu verbringen, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. In deinem Denken kannst du auch einen Rat der Gottlosen überlegen, der noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Kleinglauben in unserem Herzen ist eine Art Spott, es ist eine Art Gottlosigkeit und es ist eine Art Weg der Sünder. Ich gehe weg von Gott statt zu Gott hin. Was ist das Gegenteil davon? Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Wir sind dazu fähig. Es steckt in uns, unser Gedanken zu lenken. Ihr habt auf euren Zettel ein paar Zitaten. Das sind nicht original mit mir. Ich habe die von einem Lehrer, glaube ich, an der Uni. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich die her habe. Aber ich habe die dann übersetzt. Kummer ist negativer Glaube. Okay? Du glaubst schon an etwas, wenn du besorgt bist. Aber du glaubst an etwas ganz anderes. Du glaubst, du erwartest etwas Unangenehmes. Es ist von Katastrophe überzeugt und glaubt an Niederlage. Das ist Kummer. Es wird wirklich schlecht sein. Ich bin ganz bekümmert, ich bin ganz besorgt. Das Leben wird nur bergab gehen. Das ist Besorgtsein. Das Besorgtsein verschwendet die gegenwärtige Zeit durch das Belasten der zukünftigen Möglichkeiten. Okay, so die gegenwärtige Zeit wird verschwendet, weil man ständig die Zukunft belastet. Womit? Mit den negativen Erfahrungen der Vergangenheit. So in etwa, in der Vergangenheit habe ich Schlimmes erlebt. Das Leben bleibt und ist nur schlimm. Die Zukunft wird auch schlimm sein und ich bin sehr besorgt darüber. Und wo befindest du dich jetzt? Befindest du dich in der Vergangenheit? Nein. Befindest du dich in der Zukunft? Nein. Du bist im Gegenwart, wo du was ändern kannst, aber statt was zu ändern, bist du nur besorgt und tust nichts. Ist ein Unterschied da? Der Herr Jesus will, dass wir im Gegenwart uns auf ihn vertrauen und verlassen, dass diese negative Haltung, dass Gottes Gnade und seine Güte anzweifelt, einfach entfernen und im Glauben auf den Herrn Jesus sagen, so ist es aber nicht. Ich darf mit Vertrauen die Zukunft betrachten. Ich darf über Dinge nachsinnen und nachdenken, die ganz anders sind. Wir haben das jetzt schon, ich habe mich ein bisschen davor, das ist wie ein Kuh, ein Wiederkäuer, ja. aktiv und nicht passiv. Ich möchte ein Beispiel geben. Es ist möglich, dass du deine Gefühle ausschaltest und dich entscheidest, etwas zu tun, an etwas Besonderes zu denken. Zum Beispiel, als ich war, glaube ich, 4. Klasse Volksschule. Wir waren in Amerika. Und ich war ein normales Kind. Ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt, dann an diesem Tag, war ich irgendwie ungehorsam oder war ganz, ganz unglücklich und habe mit meinen Eltern über irgendwas gestritten. Und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was das war. Ich bin mir sicher aber, dass ich das Problem war und nicht meine Eltern. Und mitten in dieser Auseinandersetzung als Kind mit meinen Eltern bekamen wir einen Telefonanruf. Und ich als, weiß nicht warum genau, aber als Viertklässler habe ich eigentlich dann abgehoben und geantwortet. Wäre ich ein Erwachsener gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, hallo Familie Shelton, obwohl ich gerade davor gesagt habe, aber da ich ein Viertklässler war und ja, einfach alles rausgelassen habe, habe ich die Telefon, hallo, was wollt ihr? Wirklich, ich habe so geantwortet, hallo, was wollt ihr? Ganz, ganz eigentlich passend zu meiner vorigen Haltung zu meinen Eltern. Wer glaubt ihr war auf der anderen Ende? Der Pastor unserer Gemeinde. Oh, hallo Pastor. Ja, okay. Aber wir Eltern, wir Erwachsenen, was würden wir machen? Hallo. Wie können wir das? Auf einmal, wir waren vorher jetzt nicht glücklich, aber auf einmal das Telefon, oh, wir wollen nicht, dass die müssen, dass wir streiten. So, hallo, wie geht's? Wir haben sogar unser Denken und unser Handeln gelenkt. Wenn wir nicht fähig wären, in unangenehme Situationen unser Gedanken und unser Handeln zu lenken, dann hätten wir in solche Zeiten keine andere Wahl, als zu sagen, was wollt ihr? Es geht mir schlecht und jetzt rufst du an. Weißt du? Aber wir können uns ändern. Was der Herr von uns will, ist keine Heuchelei. Was er von uns möchte, ist, dass wir im Glauben unser Fleisch ablegen und mit dem Geist entscheiden, im Vertrauen auf ihn, uns an Dinge zu fokussieren, die positiv im Glauben sind. Er ist Gott, er hat alles im Griff. Wir müssen so nicht ausschauen im Leben. Wir können wirklich im Herrn stark sein. Okay, so wie leitest und lenkst du deine Gedanken? Vielleicht sagst du, ich kann aber nichts anderes denken, die Probleme sind so groß. Warte mal, hast du das im Gebet schon abgegeben? Wer trägt diese Sorgen? Trägt Jesus diese Sorgen oder du immer noch? Okay, und ja, jetzt, du hast es im Gebet abgegeben. Okay, jetzt suche eine konstruktive, glaubenserfüllte, positiv erwartende Lösung für das Problem. Denk an Jesus, denk an die Möglichkeiten, gib ihm einfach dieses Problem wirklich, leg das vor ihm hin und dann such die Lösung und vertraue ihm, dass er das Beste damit machen wird. Versuch das nicht weiter selbst zu arrangieren oder selbst irgendwie zu lösen. Und das bringt uns dann zum dritten Teil, unser Kuchen sozusagen, unsere Ebene. Und zwar, dass wir dann was tun müssen. Es ist nicht genug, dass wir nur beten und denken und passiv herumsitzen. Jesus sagt, jetzt mach was, jetzt tu was. Nur was sollen wir tun? Nicht einfach irgendetwas. Paulus sagt, ich habe euch ein bestimmten Vorbild gegeben. Paulus sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. So Paulus sagt, ich war unter euch, ihr habt mich gesehen, ich habe mit euch gesprochen, ihr habt das gehört und gelernt, ja, und ich habe sogar Briefe geschrieben, das habt ihr empfangen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt als Christen. Jetzt, tu das. Ha? Ja, genau. Tu das. Unsere Sorgen dürfen uns nicht davon abhalten, unserem Herrn zu dienen. Nur das Problem ist, wenn wir unsere Sorgen falsch behandeln, dann sind unsere Prioritäten oft auch ganz falsch, weil wir glauben, wir müssen selbst alle unsere Probleme lösen und dadurch rücken falsche Dinge auf der erste Stelle in unserem Leben statt dem Herrn Jesus. Und nur der Herr Jesus kann uns Sorgen wirklich lösen. Wir sollen das tun, was er uns in seinem Wort gesagt hat. Das gilt für uns Männer und das gilt für Frauen auch, für alle. Und dann ist wieder diese Verheißung. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Du kannst sicher sein, dass wenn du das Wort Gottes gehorsam folgst, aus Liebe zum Herrn, aus Vertrauen auf dem Herrn, er ist mit dir. Du bist nicht alleine. Niemals. Die Beschäftigung eines Jüngers, statt zu jammern, tu, was du weißt, dass du tun sollst. Und du wirst staunen, wie deine Stimmung sich ändert. Man hört immer wieder, was wenn man jetzt deprimiert ist oder innerlich total niedergeschlagen ist, dass das Beste, was man tun kann, ist, irgendwo hinauszugehen und jemanden zu finden, den du dienen kannst. Weil es Menschen gibt, denen geht's viel schlimmer als dir und als mir. Investiere dein Leben dann in anderen Menschen und du wirst merken, eigentlich, obwohl ich Schwierigkeiten habe, es ist eine Freude, anderen Menschen zu helfen. Was tun wir aber leider viel zu oft, wenn wir entmutigt sind wegen unserer Sorgen oder große Herausforderungen haben? Statt aktiv uns zur Ehre Gottes einzuschalten, Menschen sind leicht dazu geneigt, passiv sich abzuschalten, zu Hause zu bleiben, sich in ihre Kummer irgendwie zu verstecken, sich so eine Art Selbstleidparty, selbstbemitleidendes Party zu haben. Das habe ein Lehrer gehabt an der Schule, der sagte, Selbstmitleid ist wirklich, wenn man darüber nachdenkt, was Verrücktes. Das ist wie einer, der zu Hause sitzt und einen Kuchen backt und dann so einen Partyhut kauft und diese lustige Party-Lärmmacher-Ding, weißt du, so, und das Papier rollt raus und wieder rein und feiert meine schlechte Situation. Mir geht's schlecht, ich esse ein Stück Kuchen. Mir geht's schlecht, es geht mir so schlecht. Komm mit mir und feier mit mir, wie es mir geht. Es geht mir schlecht, komm zu mir. Und wir weinen alle zusammen und haben ein Party, ein Selbstmitleid-Party. Also, wenn wir dann sagen, na bitte, das macht ja niemand. Aber echt? Schon wie wir sind, oder? Wir denken, ja, mir geht's schlecht und alle sollen das wissen. Die sollen mit mir feiern. Geht's uns wirklich schlecht im Herrn? Wenn wir Jesus haben, geht's uns schlecht? Paulus im Gefängnis, ging es ihm schlecht? Er sinkt zu Mitternacht, obwohl er körperliche Schmerzen hatte. Haben wir gelernt, ob es uns gut geht oder schlecht geht, im Herrn überall zu erkennen und uns auf ihn zu verlassen? Das ist dann Stabilität. Du bist nicht umstandsabhängig, du bist Jesus-abhängig. Er ist immer da, immer treu. Jesus will, dass du das erlebst. Einen Frieden, das anders ist als der Friede dieser Welt. Mitten in Schwierigkeiten genießt du Frieden. Warum? Weil Jesus da ist. Wann bist du glücklich? Wann hast du Frieden? Nur, wenn du das bekommst, was du willst? Nur, wenn alle Probleme weg sind? So sind Kinder. Vom Natur her sind wir Kinder so. Manche werden sich vielleicht an dieses Beispiel erinnern. Ich habe 5 Kinder, 4 Söhne. Ich war einmal mit meinen Jungs unterwegs. Wir waren bei Pagro und habe dann meinen jüngsten Sohn nicht mehr gefunden. So, wo ist er? Und dann gehe ich herum. Oh, der liegt da am Boden. In Pagro. Ja, und ich dachte, okay, das geht jetzt viele Jahre zurück. Und ich gehe zurück zu James und jetzt habe ich seinen Namen verraten, aber ich glaube, der war circa 2 Jahre alt oder so. Und ich dachte, James, was ist da los? Ich wollte das haben und du hast mir Nein gesagt. Er wollte irgendein Ding da bei Pagro haben und ich habe gesagt, nein, das kaufen wir nicht und bin einfach weitergegangen. Und das hat ihm nicht gefallen, so dann hat er gesagt, dann gehe ich nicht weiter, dann bleibe ich hier am Boden. Und dann habe ich James gesagt, James, komm schon, das macht keinen Sinn. Ich kann natürlich nicht immer alles kaufen, was du willst. Also, okay, Papa, steht wieder auf. Sind wir bereit, auf den Herrn zuzuhören? Er war bereit. Aber dann gingen wir zu Kiek. Und das ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Ich habe nicht gesagt, jetzt James, leg dich mal hin, damit ich ein toll. Und ich habe sogar damals schon ein Smartphone gehabt und ich dachte, das gibt's nicht. Ich habe das erste Mal, ich dachte, das muss ich fotografieren. Dann noch einmal, das gibt's nicht. Und dann bei Kiek, James, was machst du da am Boden? Ich will das auch haben und du hast Nein gesagt. Also, James, das komm schon, James, das geht nicht. Und dann danach gingen wir zu Ikea. Aber da ging es gut. Ikea ging es gut. Warum? Weil er konnte dort spielen und hat da Spaß gehabt. Warum verwende ich dieses Beispiel? Wie geht es uns innerlich, wenn wir das nicht bekommen oder unser Leben läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen? Sind wir so wie James damals, wo wir sagen, dann bin ich nicht glücklich und ich gehe nicht weiter? Wer hier ist schuldig? Ich bin schon. Wer nicht? Okay, habt ihr das nie erlebt? Ah, oh, komm schon. Wir müssen schon ehrlich sein. Wer ist nie, hat das nie erlebt in deinem Leben? Du hast es nie. Oh, das glaube ich dir gar nicht, Lena. Ich kenne dich schon zu gut. Ja, okay, mit deinen Kindern vielleicht nicht, aber du persönlich. Wir alle können uns damit identifizieren, dass wir unglücklich waren irgendwann, weil wir nicht hatten das, was wir wollten. Und mit Gott gehadert haben, weil es so war. Aber Paulus sagt, schau, leg deine Sorgen bei ihm ab. Du sollst dich nicht am Boden ablegen, du sollst die Sorgen beim Herrn abgeben. Sitz nicht zu Hause und schau fern und hab ein Selbstmitleid-Party, sondern reiß dich zusammen im Glauben, schau Jesus Christus an, lese das Wort Gottes und hab Freude dabei, Menschen zu dienen. Denk an andere Menschen, nicht an dich selbst. Und du wirst merken, dass einen Frieden in deinem Herzen entsteht, das man nicht erklären kann, weil es den Umständen übersteigt. Das Problem, das wir haben, ist dieses kleine Wort mit vier Buchstaben, das immer wieder in unserem Herzen hervorkommt, und zwar das Wort Aber. Schön und gut, Herr, ich habe es gelesen. Wunderbar, Herr. Aber... Du weißt jetzt nicht, was in meinem Leben los ist. Oh doch, du weißt das, aber das kann eigentlich für mich heute nicht gelten, weil das, das und das und das sind in meinem Leben der Fall jetzt gerade. Ja, Jesus sagt, nein, ich weiß das sehr wohl, aber ich habe es dir noch klarer gesagt, noch direkter gesagt, als ich dir gesagt habe, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mich und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Du wirst nur glücklich, wenn du wirklich dein Leben bei mir 100% abgibst. Völlig dich auf mich verlässt. Ich bin der Herr. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, aber es ist nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Der Herr Jesus ist dieser Friede, persönlich. Wenn du ihn kennst, dann darfst du auch erleben, wie er diese Sorgen, die du hast, wie ein liebender Herr aufnimmt, dich umarmt und durch manche Situationen sogar durchträgt und hilft, dass du Schritt für Schritt vorankommen kannst. Hingegebene Jünger Jesu erleben wahren Frieden. Und Gott schenkt uns Frieden, wenn wir unser Leben nach seinem Wort gestalten.